Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Rocketing Healthcare Podcast. Peter und ich haben uns heute zwei Gäste, also einen Gast und eine Gästin eingeladen, und zwar einmal die Pauline Nöldemann und den Yannick Wiesner, beide Gründer oder das Gründerteam von Via Tulela und ehemals Besseresser. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal Besseresser gehört in einem anderen Kontext. Kommen wir vielleicht auch nachher noch zu eurer Journey und auch warum ihr den Namen geändert habt. Erstmal herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir freuen uns.
Ja, Peter ist auch am Start. Wir gehen aber direkt mal rein, bevor wir in eure Lösung gehen. Und damit wir vielleicht auch, wenn wir heute zwei Gäste haben, ist es vielleicht auch wichtig, das zuzuordnen, dass, wenn man euch hört, gebt uns doch mal einen kurzen Überblick, wer seid ihr jeweils und ja, was habt ihr so außerhalb der, hoffentlich gibt es das, außerhalb der Arbeitswelt noch an Themen, an Hobbys, die euch gerne umtreiben, die mit denen euch beschäftigt.
Ja, dann mache ich mal den Einstieg. Ich bin Pauline, 26 Jahre alt und gerade überlegen. Genau, studierte Wirtschaftsinformatikerin und jetzt genau Gründerin von Via Tulela. Und neben der Arbeit gibt es noch ab und an ein bisschen Zeit. Ich tanze sehr gerne und hatte eigentlich immer eine sehr große Leidenschaft zum Reisen. Ich habe schon auf 3 verschiedenen Kontinenten auch schon länger gewohnt und das ist eine sehr große Leidenschaft von mir, neue Kulturen zu entdecken, neue Sachen kennenzulernen. Auch Sprachen, und ich hoffe, das kann ich auch weiterhin noch ein bisschen nebenher machen. Ist jetzt natürlich schwierig neben der Selbstständigkeit, aber ich versuche das immer wieder zu integrieren.
Ja, ich bin Yannick, ich bin 27, komme auch aus der Wirtschaftsinformatik. Mein Hobby neben der Arbeit ist das Segeln. Das habe ich tatsächlich während der Gründungszeit erst angefangen, über die Uni hier in Erlangen-Nürnberg. Genau, da sind wir auf der Jolle sportlich auf dem Brombachsee unterwegs. Ich bin aber auch sehr stolz, dass ich schon zweimal auch in Kroatien segeln durfte und dort schon Turns bewältigen konnte.
Ja, genau. Ja, dann auch herzlich willkommen von mir. Freut mich sehr, dass wir heute sprechen. Sag mal, war euch schon immer bewusst, dass ihr neben dem Reisen, neben dem Segeln auch gründen wollt? Oder wie kam es dazu?
Tatsächlich nicht, würde ich sagen. Es war eher ein schleichender Prozess. Also ja, wir haben schon früh angefangen, ein bisschen die Lösung zu entwickeln, aber da war das Zielbild noch gar nicht so klar. Also es hat als Hobbyprojekt neben der Arbeit gestartet und dann haben wir uns immer intensiver damit beschäftigt und auch durch die Uni hier in Erlangen-Nürnberg sind wir mehr in Kontakt mit dem Thema Entrepreneurship generell gekommen und wir kommen da nachher nochmal drauf, aber es geht um ein Thema, was mich auch selber halt persönlich sehr betrifft. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir damit nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen helfen können. Und so ist das Projekt immer weiter gewachsen. Irgendwann konnten wir tatsächlich noch ein sinnvolles Geschäftsmodell obendrauf setzen. Das war noch ein bisschen Arbeit und dann haben wir uns gedacht, dass wir es versuchen wollen. Und dann ist es so entstanden. Ja, sind wir so reingerutscht, sage ich mal.
Genau, ja, meine Leidenschaft ist eigentlich die Softwarearchitektur und das ist natürlich gut, wenn man so ein Produkt entwickelt, dass man da schon selbst Teile davon mitbauen kann.
Mich hat es nur interessiert, jetzt, wenn wir uns dann nochmal euren Background ein bisschen genauer anschauen. Ihr habt ja schon ein bisschen was erwähnt, was ihr davor gemacht habt. Vielleicht könnt ihr uns da nochmal ein bisschen abholen, wie es euch dann auch zur Gründung gebracht hat vielleicht, weil jeder hat so, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlichen Background, wenn er in die Gründung reingeht. Und es ist, glaube ich, auch für viele Hörerinnen und Hörer hier ganz spannend zu hören, wie es euch da rein verschlagen hat.
Kannst du direkt daran anschließen.
Ja, genau. Und zwar war ich schon früh selbstständig. In der Schule habe ich mit meiner ersten kleinen IT-Beratungsfirma gestartet. Damals noch unter 18 wollte ich starten, musste dann aber leider aufgrund eine Entscheidung vom Familiengericht noch warten, bis ich dann tatsächlich 18 bin. Ja, dann konnte ich aber endlich starten. Und ja, da habe ich mich schon früh natürlich mit Themen wie Buchhaltung, wie meldet man Unternehmen an, mit auseinandergesetzt. Hatte dann neben der Beratung, aber während des Bachelors auch nochmal eine weitere App-Idee. Damals mit einem anderen Kollegen in der Schule auch noch eine App-Idee im Bereich Biologie. Die App-Ideen konnte ich aber aufgrund von persönlichen Umständen meiner Mitgründer und mir, weil sich einfach das Leben so schnell weiterentwickelt in dieser Zeit Studium, dann nicht bis zum Ende vollziehen, leider. Ja, aber so ist es tatsächlich, dass ich da schon sehr viel gelernt habe und dann dazu noch mit meiner Leidenschaft der Softwarearchitektur einfach sehr viel Basis mitbringe, dass man schon Lösungen in diversen Feldern bauen kann. Genau, dann kam Pauline noch mit ihrer Idee dazu und das hat sehr gut gepasst.
Ja, bei mir war es auch sonst als Hintergrund die App-Entwicklung. Das war auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass Jannik und ich beide die App selbst entwickeln können oder wir es jetzt gerade machen und damals schon halt konnten, also durch die Vorerfahrung. Ich habe damals davor in einer IT-Beratung gearbeitet und daher auch viel ja, von dem Projektmanagement, sage ich mal, was man auch jetzt im Startup gebrauchen kann, gelernt. Gerade agiles Arbeiten, sehr agil sein und flexibel sein, das merken wir jetzt sehr viel. Und ansonsten bei mir auch halt die Patient Journey, würde ich sagen. Also da ich das selber durchgemacht habe, können wir dadurch super viel lernen und eben die Anforderungen bei unserer App gut mitnehmen, den Patient im Fokus stehen lassen und so gut entwickeln, würde ich sagen.
Bevor wir jetzt reingehen in die Lösung, also war es tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, war eigentlich, dass ihr beide programmieren könnt, habt euch gefunden, deine Patienten-Journey, also deine Betroffenheit, nenne ich es mal, Pauline, hat dazu geführt, dass ihr dann im Gesundheitswesen, also im Healthcare-Bereich gelandet seid, schlussendlich mit der Lösung. Und ihr habt ja vor einem knappen Jahr gegründet, ne? Also im März 24. War das der ausschlaggebende Punkt oder gab es auch noch so, vielleicht, weil Erlangen ist ja auch bekannt für das eine oder andere Netzwerk im Medizintechnikbereich, nochmal so ein letzter Push. Was war da so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, und jetzt lassen wir uns gründen im Healthcare-Bereich, lass uns ein Geschäftsmodell entwickeln?
Ich denke, es gab drei sehr große Pushes, die uns eigentlich sehr symbolisch für die Startup-Landschaft, die vom BMWK ja in dieser Form gepusht wird, auch dann zur Gründung gebracht haben. Das war zum ersten das 5-Euro-Business, also wirklich Early Stage Interesse an Gründung wecken, ja, da wo man wirklich 5 € Startguthaben bekommt von der Sparkasse Erlangen, genau in Kooperation mit der FAU Erlangen-Nürnberg, wo wir dann tatsächlich gestartet sind, das erste Mal einen Prototypen in der Lifestyle-Version dann auch in den App Store gebracht haben und die ersten 100 Downloads bekommen haben. Dann ging es danach weiter und wir haben tatsächlich einfach weitere Downloads bekommen und wir konnten uns nicht mehr erklären, wer denn diese Download-Nutzer waren. Ja, also Family und Friends waren längst erschöpft und es ging weiter, mehrere tausend Nutzer.
Ja, und tatsächlich auch schon Feedback, ne? Dann kam die erste Feedback-E-Mail, dass wir jemandem geholfen haben, jetzt weniger Beschwerden und super happy. Und das hat natürlich enorm motiviert. Ja.
Genau, dann ging es weiter mit einem Pre-Incubation-Programm von der FAU, dem Testo-G-Programm. Da ging es tatsächlich darum, dass man dann ein Unternehmen gründen soll und da auch extrem unterstützt wird von der Universität. Also tatsächlich eine UG wird aufgesetzt, man bekommt Betreuung, wie schreibt man einen Gesellschaftervertrag etc. Geht dann auch gemeinsam zum Notar und gründet das Unternehmen zusammen mit Live-Spielen von Institut der LZE, dem eine Tochtergesellschaft vom Fraunhofer-Institut koordiniert. Und genau, dann der letzte, dritte Push war dann letztendlich das Exis-Gründungsstipendium, was wir gemeinsam mit dem Lehrstuhl für KI in der Medizintechnik, dem Professor Escoffier, hier in Erlangen, da nochmal mit seinem extrem starken Healthcare-Netzwerk, dass wir da einfach gesehen haben, okay, es geht total viel, wenn man sich einmal in diese Bubble reinbewegt. Und ja, es gibt extrem große Challenges, aber es gibt Leute, die haben die schon mal bewältigt. Und genau, das Ganze ist machbar. Das würde ich sagen, waren so diese drei Stufen der Acceleration, die wir durchlaufen sind.
Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, wie ihr jetzt zur Gründung gekommen seid. Aber jetzt wollen wir natürlich auch auf eure Gründung ein bisschen besser eingehen oder genauer eingehen. Wir hatten ja über Besseresser ursprünglich mal gesprochen. Jetzt heißt ihr ja anders. Macht mal die Journey auf. Wie kam es dann zu der Gründung? Was macht das Produkt sozusagen? Und vielleicht, wie kam es auch zur Namensänderung?
Ja, genau. Ich glaube, ich kann das ganz gut am neuen Namen erklären. Wir haben einfach gemerkt, dass der alte Name nicht mehr so gut zu dem, was wir eigentlich tun, passt und hatten auch eine Namensdopplung mit der ZDF-Show Besser Esser. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere, die sich ja auch um Essen dreht, aber eben nicht um Unverträglichkeiten. Und bei uns geht es eben um Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das haben wir jetzt hoffentlich besser im neuen Namen Via Tolea abgedeckt. Und zwar ist das der Weg Via. Steht für den Weg, den wir mit dem Patienten gehen wollen, auch der Leidensweg, den der Patient oder die Patientin vorher hat. Und Tolea für die Toleranz, Lebensmitteltoleranz, eben keine Unverträglichkeit, Intoleranz, sondern mehr Toleranz für Lebensmittel, dass man eben die verträgt, die Verträglichkeit. Und das beschreibt es hoffentlich schon ein bisschen mehr, was wir machen. Und zwar helfen wir eben Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das sind sehr, sehr viele, laut Studien ca. 20 bis 30% der Bevölkerung. Und das eher Dramatischere ist noch dabei, dass ca. die Hälfte nicht weiß, welche Unverträglichkeit sie hat, also welche Lebensmittel jetzt genau die Beschwerden hervorrufen. Und das ist halt sehr, ja, sehr anstrengend, sehr hart für die Betroffenen, weil sie fast täglich halt an Magen-Darm-Beschwerden leiden nach den Mahlzeiten. Das sind so Blähungen, Bauchschmerzen, auch mal Durchfall, weil man einfach nicht weiß, was das jetzt hervorgerufen hat, was man noch essen kann und was nicht. Und das liegt auch daran, dass die aktuelle Situation mit unserem Gesundheitssystem da ein bisschen schwierig ist. Wir haben sehr lange Wartezeiten für bestimmte Tests, die man machen kann. Ein bisschen auch eine Fehlincentivierung, welche Untersuchungen dann gemacht werden, dass es einfach nicht so zielführend ist für Unverträglichkeitspatienten. Und da wollten wir eben einsteigen und eine niedrigschwellige und einfache Lösung anbieten, um die Unverträglichkeit im ersten Schritt zu erkennen und dann auch direkt den Patienten dabei zu begleiten, zu einer Besserung der Beschwerden, also mit der Unverträglichkeit umzugehen, die Ernährung umzustellen und genau danach wieder genussvoll zu essen.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie genau unterstützt ihr?
Genau, es sind quasi in verschiedene Phasen aufgeteilt. Wir fangen an mit einer Erkennungsphase, wo die Nutzer für 2 Wochen circa ihre Ernährung und Symptome dokumentieren bei uns in der App. Also tatsächlich einfach aufschreiben, wann was gegessen wird, wann irgendwelche Beschwerden auftreten. Und dann fangen wir an, das Ganze zu analysieren. Also wir genau, schauen uns die Tagebuchdaten an, analysieren die, haben da Unterstützung von ja, smarten Algorithmen, die wir entwickelt haben und aber auch ja, Ernährungsberater quasi menschlicher Kompetenzen im Zusammenspiel, dass wir dann eine Analyse stellen auf die Unverträglichkeiten, wissen, was eben die Beschwerden hervorruft. Das ist quasi der erste wichtige Baustein und danach hört es eben nicht auf, wie es oft auch in der, ja, in der aktuellen Regelversorgung so ist, sondern wir unterstützen den Patienten weiter auf dem Weg. Das bedeutet konkret, ja, nochmal mehrere Wochen Ernährungsumstellung, als erstes eine Auslassdiät, wo man die Lebensmittel und die Stoffe weglässt, die bei einem die Beschwerden hervorrufen. Und dann gibt es eine Testphase, dass man es langsam wieder in seine Ernährung integriert. Das ist bei vielen Sachen ganz wichtig, dass man nicht vollständig darauf verzichtet und dann am Ende in eine für sich individuell verträgliche Dauerernährung kommt, die man auch ja langfristig und nachhaltig beibehalten kann, dass es nichts ist, was man jetzt nur für ein paar Wochen oder Tage macht, sondern wirklich eigentlich langfristig seine Ernährung umstellt. Und ich würde sagen, der Vorteil ist vor allem, dass es eben individuell ist. Also es sind individuelle Toleranzgrenzen, die jeder hat. Es ist nicht so wie bei einer Allergie, sage ich mal, eine Nussallergie. Wenn irgendwo ein kleinstes Partikel Erdnuss drin ist, dann hat man schon ja teilweise große Probleme. So ist es bei Unverträglichkeiten meistens nicht, sondern man hat immer eine gewisse Toleranzgrenze, was man verträgt. Also ich vertrage zum Beispiel selber Fructose und Sorbit nicht. Aber ich kann mittlerweile zum Beispiel einen halben Apfel problemlos essen. Wenn ich dann mehr esse, dann wird es irgendwann problematisch. Aber wenn man das weiß, ist es halt eigentlich alles kein Problem. Man muss halt einmal diese Toleranzgrenze herausfinden und dafür, ja, bieten wir eben auch individuellen Support in unserer App, dass man genau Tests machen kann, was man verträgt und was nicht und so weiter.
Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass es so ein 10-Wochen-Programm gibt. Ist es dann, kann ich mir das dann auch so vorstellen, dass es auch einfach so lang dauert, um diese Grenzen kennenzulernen? Oder ist es auch eher so ein Thema mit Gewohnheiten schaffen, dass es in den Alltag übergehen kann oder vielleicht auch beides? Wie kamt ihr genau auf diese 10 Wochen für euer Programm?
Ja, auch beides würde ich sagen. Also das ganze Programm basiert tatsächlich auf den Empfehlungen der führenden Ernährungsgesellschaften hier in Deutschland. Und das ist eigentlich immer dieser dreistufige Ansatz. Das Schnellste ist noch tatsächlich am Anfang die Erkennung und dann hat man recht lange, bei uns sind es 6 Wochen, diese Testphase. Das ist tatsächlich ein großer Bestandteil, wo man einfach jeden Tag neue Tests macht und herausfindet, bis man eben auf diese halbe Apfelmenge kommt. Da muss man natürlich einmal vielleicht ein Viertel Apfel essen, einmal einen halben, einmal einen ganzen und da merkt man, okay, da war das Problem. Also das ist tatsächlich ein großer Teil. Viel, genau, auch Informationen, viel Patientenedukation, die wir machen, dass man darüber halt lernt, wo ist was drin, wie kann ich einkaufen, wie mache ich das im Restaurant, all solche Sachen. Das braucht auch einfach Zeit. Das sind sehr viele Informationen, die man lesen kann, weswegen es ein bisschen Zeit braucht.
Die Leute sind heutzutage auch einfach nicht mehr gewöhnt, größeren Wissensinhalt am Stück zu konsumieren. Ja? Wir kennen das ein paar Sekunden bei Instagram oder TikTok und dann wird weiter geswiped. Und das ist auch der neue Standard, wo sich Gesundheits-Apps tatsächlich auch dran messen müssen, ob sie es schaffen, so interessant zu sein, dass sie gegen Instagram und TikTok ankommen, damit die Leute den Content eben von unserer App konsumieren, wo er eben validiert ist. Und ja. Dafür muss es eben kurz sein und dann über eine längere Zeit drauf.
Genau, und hoffentlich lang genug, um eben alle notwendigen Informationen bereitzustellen. Und das war das Ziel. Ja.
Ihr sprecht dann einen wichtigen Punkt an. Ihr seid ja mit der Lösung. Lasst uns da gleich nochmal reinschauen, wie das funktioniert von der Patientenseite her. Aber das, was Janik gerade gesagt hat, ist, glaube ich, wichtig, ne? Viel wird konsumiert, gerade zum Thema Ernährung, gerade über diese Social-Media-Kanäle. Das geht ja immer zack, zack und dann am Schluss kauf nicht irgendein Produkt oder so oder verzichte auf das oder verzichte auf das. Also ihr geht ja schon ein bisschen tiefer rein. Aber jetzt lasst uns nochmal auf die Patientenseite schauen. Und zwar, ich lade mir die App runter, mache dann eine Anamnese. Wie funktioniert das? Gib mein Profil an und dann fange ich an auszutesten, weil, so wie du es gesagt hast, Pauline, manchmal weiß ich ja nicht, ist es jetzt der Apfel, ist es jetzt die Tomate oder die Paprika am Ende des Tages? Wie muss ich mir das in der Praxis dann als Patient vorstellen? Und vor allem, was für mich wichtig ist, du hast oder ihr habt vorhin gerade angesprochen, ihr macht immer noch so einen Absprung und versucht da noch niederschwellig Informationen, Wissen zu transportieren in kleinen Häppchen. Wie funktioniert das? Weil das ist, glaube ich, auch mal ein wichtiger Punkt, weil ihr seid ja keine ärztliche App, sondern, ne, sondern erstmal eine aufklärende App oder wo steht ihr?
Genau, also wir sind ein zertifiziertes Medizinprodukt. Das heißt, wir dürfen natürlich den Patienten ja aufklären und dazu befähigen, selber seine Ernährung umzustellen und genau die Gesundheitskompetenz in dem Bereich zu stärken. Genau,
Tatsächlich.
wir werden, genau, können keine Diagnose stellen oder ähnliches. Das ist eben der Unterschied, was halt der Arzt kann, was wir nicht können und machen.
Es darf auch tatsächlich in Deutschland leider wirklich nur der Arzt zu tun. Also selbst wenn unser Algorithmus das so gut erkennen kann und der auch validiert ist, dürfte er niemals dem Patienten die Diagnose ausstellen. Da kommen wir hoffentlich irgendwann mal hin, dass wir quasi DiGA 10.0 und genau, dann geht einiges jetzt.
Mit Qualitätssicherung natürlich.
Mit Qualität.
Genau, die andere Frage. Genau, man weiß eben ja oft, oder man weiß eigentlich oft selber nicht, was denn jetzt die Beschwerden hervorruft. Deswegen, dafür ist quasi die erste Phase da, dass man einfach eingibt, was man isst. Also du gibst halt deinen Apfel, deine Paprika und die Gurke ein und über den längeren Zeitraum können wir halt nachher sagen, ja, wir haben erkannt, das ist halt immer, wenn du den Apfel isst. Manchmal kombinierst du den mit dem Joghurt, dann verträgst du es ein bisschen besser. Manchmal kombinierst du es aber mit, ja, der Paprika und dann setzt es deine Toleranz herab. Also das ist eigentlich genau die Analysen, die wir machen, um dir dabei zu helfen.
Genau, das Ganze basiert auf eben großen Ernährungsdatenbanken, die geprüft sind und aus denen wir die Informationen ziehen für die einzelnen Lebensmittel und dann natürlich da komplexe Korrelationen feststellen können. Das geht tatsächlich so weit, dass man das auch gar nicht mehr als ein normaler Nutzer, aber auch nicht als einen Arzt überhaupt leisten könnte, in der Zeit, die für einen Arzt bezahlt würde. Wir haben das mal ausgedruckt in ein Tagebuch. Tagebuchdaten angereichert mit den Informationen, die wir zur Verfügung haben, von den 2 Wochen. Das sind so groß wie 5 DIN A0 Blätter. Das ist überhaupt schwierig, die mal auf einen Tisch zu bekommen. Und wenn man dann nochmal probiert, irgendwie das Ganze so zu markieren, dass man auch irgendwelche Zusammenhänge erkennt, ja, das geht einfach nicht. Und genau deshalb haben wir dafür eben Algorithmen entwickelt, die uns dabei unterstützen.
Genau, noch ganz kurz zu deiner zweiten Frage. Das ist mir wieder eingefallen, wie wir das Wissen bereitstellen. Da hat quasi jeder Nutzer bei uns seinen eigenen Wissenspfad, wo er seine Informationen genau findet, die jetzt gerade für die Phase, in der er ist, hilfreich sein könnten. Genau, einfach in verschiedenen Texten aktuell bereitgestellt.
Ihr habt das ja jetzt schon ein bisschen so angesprochen. Das eine ist wahrscheinlich der smarte Algorithmus, der einfach viel mehr erkennen kann, einfach auch durch eure Daten, die angereichert sind. Aber das andere hattet ihr auch, glaube ich, schon vorher gerade ein bisschen erwähnt, so dieses Thema Diagnosen, die vielleicht gestellt werden, Untersuchungen, die angeordnet werden. Also vielleicht könnt ihr es nochmal auf den Punkt bringen. Was sind so die Herausforderungen, die ihr so im Gesundheitswesen genau in eurem Bereich da identifiziert habt und dann mit eurer Lösung da reingegangen seid?
Genau, es ist so, dass wir eigentlich im Bereich der Nahrungsmittelunverträglichkeiten einen Goldstandard haben. Das ist ein H2-Atemtest, ein Wasserstoff-Atemtest. Also da setze ich mich hin zum Arzt, trinke eine Provokationslösung. Das ist dann zum Beispiel Wasser mit Laktose. Und wenn ich die getrunken habe, dann warte ich über einen Zeitraum von 3 Stunden beim Arzt und gebe immer wieder im Abstand von 20 bis 30 Minuten Atemgasproben ab. Dann misst ein Gerät in der Ausatemluft eben die Wasserstoffkonzentration und kann darauf Rückschlüsse führen, ob der Zucker verstoffwechselt wurde vernünftig oder ob er eben nicht richtig verstoffwechselt wurde und eben dann zu Wasserstoff umgewandelt wurde. Das Ganze ist aber sehr zeitaufwendig und wird nicht entsprechend vergütet von den Krankenkassen. Das bedeutet, dass diese Tests in der Praxis leider sehr, sehr selten gemacht werden. Stattdessen ist es aber so, dass es andere Behandlungen gibt, die dann lieber durchgeführt werden oder zum Teil in einer ungünstigen Reihenfolge. Ja, zum Beispiel die Magen-Darm-Spiegelung, die wird deutlich besser vergütet, kann einem aber leider bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit überhaupt gar nicht weiterhelfen, das Ergebnis davon. Genau, natürlich ist es trotzdem auch wichtig, ja. Der Gastroenterologe wird dafür auch seine Gründe haben, dass man schwerwiegende Erkrankungen zum Beispiel mit einer Magen-Darm-Spiegelung auch gut abtesten kann. Jedoch wäre es der Wirtschaftlichkeit her eben auch gut, wenn man zuerst diesen H2-Atemtest bei geringeren Beschwerden durchführen würde. Genau, deshalb ist es so, dass viele Praxen die Tests gar nicht mehr anbieten. Zu Corona zum Beispiel wurden die Testkapazitäten weitgehend abgebaut, die Geräte wurden nicht mehr gewartet. Und deshalb ist es so, dass viele Betroffene einfach da im Ungewissen bleiben, weil sie gar keine Tests mehr bekommen. Wartezeiten, haben wir ausgewertet, sind zwischen 4 und 6 Monaten auf diesen Test und das meistens auch nicht für Neupatienten, sondern nur, weil man sowieso schon mal wegen irgendeiner Magen-Darm-Spiegelung zum Beispiel bei dem Gastroenterologen war. Das bedeutet für junge Patienten quasi keine Chance, dass man da überhaupt hinbekommt. Was passiert also aktuell? Die Leute flüchten in die Selbstzahlerbereiche. Es gibt dann sogenannte IgG4-Antikörpertests, die dann durchgeführt werden. Leider gibt es dazu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die dann tatsächlich auch die Korrelationen zu den Unverträglichkeiten entdecken können. In den Leitlinien wird davon abgeraten, diese Tests durchzuführen und sich dann auf die Ernährungsempfehlungen, die dann da rauskommen, tatsächlich auch zu verlassen. Genau, und das ist einfach ein Problem. Dem Patient ist nicht geholfen, selbst wenn er den H2-Atemtest macht, dann bekommt er danach irgendwie einen Zettel in die Hand gedrückt, DIN A4-Seite vor der Rückseite mit, das solltest du nicht mehr essen, lass das mal alles weg. Dann schmeißen die Leute die
Habe ich
Produkte.
auch bekommen, war nicht hilfreich. Ja.
Die Leute schmeißen die Produkte weg, aber die wissen ja gar nicht, was sie jetzt überhaupt dann essen können noch, ja. Und deren Leben ist vollkommen auf den Kopf gestellt nach der Diagnose und eigentlich keine Hilfe dabei. Dann haben wir unnötige Kosten durch diese vermeidbaren Untersuchungen und weiterhin einen hohen Leidensdruck. Und das ist einfach eine Patienten-Journey, wo wir gesagt haben, das geht so nicht weiter. Wir müssen da eine Abkürzung schaffen und den Patienten einfach einfacher helfen, indem wir früh anfangen, bei der Erkennung hin zur individualisierten Ernährungsempfehlung.
Lasst uns da nochmal ein bisschen reinschauen, weil ist natürlich ein spannender Punkt, weil ihr hattet eingangs gesagt, die drei Phasen, wie ihr dazu gekommen seid zur Gründung und dann habt ihr das Businessmodell noch oben drauf gesetzt. Also lasst uns da mal ein bisschen reingucken. Wir haben jetzt viel über Vergütung gesprochen. Wir hatten vorher auch mal das Thema DiGA. Wo steht ihr aktuell gerade und wie sieht jetzt tatsächlich die Vergütung, das Vergütungsmodell aus? Du hattest oder ihr hattet auch schon die Regelversorgung angesprochen. Wie seid ihr da gerade unterwegs und was ist da der Stand?
Ja, genau. Wir freuen uns sehr, dass wir verkünden können, dass wir den Healthcare Award der Bergischen Krankenkasse gewonnen haben. Genau dazu war Luca ja auch schon mal in einer Folge letztes Jahr bei dir, bei euch zu Gast. Und ja, genau, da ist es so, dass wir uns dort beworben haben, damals noch mit dem alten Namen Besseresser. Genau, mittlerweile heißen wir ja Viatolea. Und haben dort tatsächlich, dadurch, dass wir den Healthcare Award gewonnen haben, den ersten Selektivvertrag gewonnen mit einer Krankenkasse. Glücklicherweise mit der Bergischen. Die ist nämlich sehr innovativ und unterstützt uns da bei vielen Themen, die den Markteintritt betreffen, sehr stark. Genau, das bedeutet tatsächlich, dass die jetzt gerade in den letzten Zügen sind. Und seit Februar, Anfang Februar, läuft die Versorgung und Versicherte können kostenfrei die Viatolea-App nutzen.
Wir hatten lustigerweise die letzte Episode vor Weihnachten, glaube ich, war es. Nee, die vorletzte war es. Hatten wir auch dieses Thema DiGA ganz groß und auch Selektivverträge und wo die Arbeit dann eigentlich erst beginnt. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt habt ihr losgelegt, ihr habt einen guten Unterstützer an der Hand, der euch in den Markt mit reinbringt. Aber welche Aufgaben muss man als junges Startup dann trotzdem selbst machen? Und wie kann sich das Ganze vielleicht auch gegenseitig begünstigen in so einem Geschäftsmodell?
Ja, was natürlich eine Herausforderung ist, ist, wenn es jetzt an den Vertrieb, an die Patienten geht, dass wir wie alle Selektivvertragsmodelle einfach einen unglaublich hohen Streuverlust am Anfang haben. Ja? Also es bedeutet, wenn wir Kampagnen schalten, dann müssen wir erstmal davon ausgehen, dass derjenige, der sie sieht, nicht der richtige Empfänger ist, ja? Weil er einfach vielleicht noch nicht bei einer Partnerkrankenkasse versichert ist. Genau, deshalb setzen wir ganz stark darauf und genau, da ist die Bergische auch super stark und hat ihre Bereitschaft dazu bekundet, dass sie eben die Versicherten von sich aus anschreiben und genau, dass sie eben dadurch präsentieren können, wie innovativ sie sind und ja, sich da eben als eine gute Kasse dann eben auch platzieren können.
Wobei auch da wird es sicherlich Streuverluste geben, weil ne, die Datenlage bei den Krankenkassen manchmal sehr schwierig ist, um das mal so auszudrücken am Ende des Tages, ist aber sicherlich ein sehr guter Hebel und ist auch eher ungewöhnlich, ne, weil meistens funktioniert es ja andersrum, dass ihr mit den Daten kommt, beziehungsweise mit den Evidenzen kommt und die das dann bereitstellen und dann hast du eben einen hohen Streuverlust. Da vielleicht nochmal die Frage mit dem Award, vielmehr zwei Fragen. Ihr habt den Award von der Bergischen durch beworben, habt den begleitet. Was gab es neben dem Selektivvertrag, wo er sagt, okay, das hat uns weitergeholfen, das haben wir mitgenommen für uns persönlich. Das war nochmal ein zusätzliches, also ein Benefit-Selektivvertrag, ja, aber wo ihr sagt, das ist vielleicht sogar mehr wert wie ein Selektivvertrag. Und die zweite Frage, ist der Selektivvertrag jetzt exklusiv oder habt ihr die Möglichkeit, das jetzt relativ schnell übers BKK-System auszurollen, weil die Bergische ja in einem Landesverband der Betriebskrankenkassen zum Beispiel angedockt ist oder in anderen Vertragsarbeitsgemeinschaften. Wie sieht da die Zukunft so ein bisschen aus, wenn man so reinschaut?
Also vielleicht zum ersten Punkt, genau, das Ziel jetzt der Selektivvertrag und vor allem der erste Selektivvertrag war für uns schon eigentlich ja, schon ein sehr, sehr großer Meilenstein, aber eigentlich die gesamte Zusammenarbeit jetzt mit der Bergischen war sehr, sehr hilfreich für uns. Also wir hatten jetzt, ich glaube eigentlich seit dem Award wöchentliche Austauschtermine mit auch einem größeren interdisziplinären Team aus verschiedenen Abteilungen von der Bergischen. Die haben unsere App nochmal getestet, komplett, haben uns sehr gutes Feedback gegeben, was denen wichtig ist, auch im Vergleich vielleicht noch zu anderen digitalen Lösungen, die es schon gibt, was wir noch einbauen können. Da also sehr viel, ja, Feedback, was uns weitergebracht hat, halt wirklich aus der Krankenkassenperspektive. Das ist ja sonst auch nicht so einfach, da dran zu kommen. Und wenn dann wirklich mal jemand die App testet, das war sehr hilfreich.
Genau, und zum zweiten Punkt würde ich gerne sagen, dass genau bezüglich der Exklusivität natürlich an der Stelle ist es ein optimaler Punkt. Ja, die Beiträge steigen bei allen Kassen und es ist noch nicht zu spät, um zur Bergischen zu wechseln, ja, um auch unsere Lösung dann in Anspruch nehmen zu können. Aber wir sind natürlich da auf dem Weg zu anderen Partnern auch, damit wir möglichst vielen Patienten in Deutschland ja auch helfen können, weil letztendlich ist das Thema nicht nur ein Marketing-Thema, sondern ja auch ein Patienten-Benefit, den wir tatsächlich ja auch zu den Patienten bringen wollen. Das ist unsere Mission und genau deshalb haben wir das Ganze gegründet.
Vielleicht da auch noch anschließend der Punkt, natürlich so Datenaufbereitung, Reporting. Man hat ja, muss ja in alle Richtungen irgendwie auch zeigen, dass man wirksam ist. Was sind so die wichtigsten Zahlen und wie bereitet ihr die auf, damit sie halt in alle Richtungen, egal ob es jetzt Endkunden oder eben in dem Fall Krankenkassen, vielleicht auch dann optimal ja zur Verfügung stehen?
Wir haben im Vorfeld natürlich einige Datenerhebungen gemacht, um ja eben Evidenz einfach auf den Tisch legen zu können, wenn es darum geht, okay, wir geben das Vertrauen an ein junges Startup, dann muss man eben auch objektiv belegbare Zahlen haben. Bei den Werten, die wir da erzielen können, sind wir auch sehr stolz drauf. Es ist so, dass mehr als 75% unserer Nutzer tatsächlich eine klinisch relevante und statistisch signifikante Reduktion ihrer Symptome nach dem Programm tatsächlich auch erfahren haben. Und genau, das freut uns sehr. Wir hoffen, dass wir das auch weiterhin dann eben außerhalb vom Feldtest dann jetzt auch in der echten Umgebung so weiterhalten können. Das ist natürlich eine Sache, die wir regelmäßig dann reporten werden. Andere Zahlen, an denen wir arbeiten wollen, die wir in Zukunft senken wollen, um zum Beispiel auch die Kostensenkung, die wir bei den Krankenkassen hervorrufen, zu belegen. Ja, unser Ausgangswert ist, dass bei 40% der Nutzern, die eine Magen-Darm-Spiegelung durchführen und eigentlich eine Untersuchung auf eine Unverträglichkeit besteht, dass dort tatsächlich der H2-Atemtest nach der Magen-Darm-Spiegelung durchgeführt wird. Das bedeutet eigentlich in der falschen Reihenfolge. Und das sind natürlich enorme Zusatzkosten, die wir da haben. Und das ist eine KPI, die wir in Zukunft natürlich verringern wollen, dass das bei deutlich weniger der Fall ist. Haben wir aber natürlich das Problem, diese Daten haben immer einen extremen Verzug. Ja, ich glaube, aktuell im GKV-System sind es, glaube ich, 3 Quartale, die Abrechnungsdaten brauchen, bis sie dann bei den Kostenträgern ankommen. Und das macht es natürlich extrem schwierig, weil wir jetzt erstmal ja, 3 oder 4 oder 5 Quartale erstmal laufen müssen, bis wir dann überhaupt mal sehen können, okay, was hatten wir überhaupt für einen Effekt? Was können wir jetzt für Maßnahmen eben nochmal tun und treffen, dass sich das Ganze nochmal verbessert? Ich hoffe, dass das in Zukunft deutlich schneller wird. Die EPA ist, denke ich, ein erster Schritt und ich denke, da werden wir in Zukunft weiter standardisieren und dass wir da noch schneller werden und bessere Auswertung fahren können.
Gut, mit der EPA schauen wir mal, ne, wenn wir es aufnehmen und wenn die Folge rausgeht, wo der Stand ist, lassen wir uns mal überraschen. Das wäre jetzt, glaube ich, würde hier den Rahmen sprengen, aber gebe ich dir recht, also das wird sehr, sehr spannend. Jetzt lasst uns, du hast ja kurz auch gerade, Janik, schon so einen Ausblick gegeben. Jetzt haben wir gesagt, die Erfolge, ihr seid vor einem knappen Jahr gegründet, habt dann relativ schnell auch den Award gewonnen, habt jetzt Unterstützung einer Kasse, wo viele andere Startups, Gründer, Gründerinnen sicherlich neidisch drauf gucken, die arbeiten da jahrelang an solchen Verträgen, na, teilweise an Selektivverträgen. Von dem her ist das eine super Möglichkeit. Wo seht ihr euch und Via Tolea in den kommenden Jahren? Und was habt ihr euch in dem Zusammenhang jetzt für kurzfristige Ziele auch noch gesetzt als Next Steps?
Ja, ich glaube, Jannik hat das vorhin schon mal angesprochen, oder das ist natürlich unser übergreifendes Ziel, dass möglichst viele Leute unsere App nutzen können und dadurch ja wieder entspannt essen können, Freude am Essen haben, weniger Beschwerden haben. Das ist so eigentlich das übergreifende Ziel, was über allem steht. Und daher kommen so ein paar Teilziele, wie wir das eben erreichen können. Und das ist natürlich ja, mit weiteren Partnern zusammenarbeiten. Die Bergische ist jetzt ein erster super Partner, der uns dabei ja, sehr, sehr gut unterstützt. Und da sind wir natürlich auf der Suche nach weiteren Partnern. Das soll weiter wachsen, sodass unsere Lösung für noch mehr Leute zur Verfügung steht. Das ist eigentlich so das Hauptziel.
Genau,
Ansonsten.
als kurzfristiges Ziel, genau das erste Mal natürlich jetzt mit dem Marktstart im Februar, gemeinsam mit der Bergischen eine starke Markteintrittskampagne abzuliefern. Denn genau, man merkt das richtig, die sind heiß und die wollen dafür kämpfen, ihren Versicherten zu zeigen, dass sie was drauf haben. Und wir sind stolz, dass wir dabei sind und das eben mitzeigen dürfen. Genau, das bedeutet, ja, das ist ein erstes kurzfristiges Ziel. Mittelfristig geht es natürlich darum, auszuloten, welche weiteren Kassen eben auch die nötige Empathie in der aktuellen, ja, Kostendrucksituation mit ihren Versicherten haben, um ihnen dann eben auch so eine Lösung anbieten zu können.
Wenn ihr bei euch geht, also du hast es so ein bisschen angesprochen, Yannick, deswegen ich musste so innerlich ein bisschen schmunzeln, dass das alles so lange dauert. Und jetzt hat Matthias das ja nochmal ein bisschen in den Kontext gesetzt, weil wir hören das ja ganz oft von vielen Gründerinnen und Gründern hier im Podcast, dass sie sich vielleicht auch, gerade wenn sie Quereinsteiger in den Healthcare-Bereich waren, dass es ihnen gar nicht so bewusst war, was für mehr Zeitzyklen man da beachten muss, wenn man eben gründet. Und das ging ja bei euch relativ zügig jetzt sogar. War euch das so klar im Voraus oder ist es jetzt auch Learning by Doing?
Eine gute Mischung, würde ich sagen. Also
Ich denke, wenn man da aus dem Nähkästchen plaudern darf, ne, also der erste Businessplan für Exist, ne, war natürlich, also Exist-Laufzeit für diejenigen, die es nicht kennen, die vom Gründungsstipendium sind 12 Monate. Und man muss natürlich da auch darlegen können, dass man dann valide startet und dann auch in den Markt kommt und sich dann danach auch selbst finanzieren kann oder zumindest Investor-ready ist, ja. Und genau, der erste ganz blauäugige Plan war tatsächlich, dass wir nach von null, nach 7 Monaten die DIGA-Zertifizierung haben und dann ja noch 5 Monate Zeit haben, um dann entsprechend da dann Wachstum einlegen zu können, ja.
Die Expansion in Europa. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da geplant war, aber natürlich super unrealistisch. Also ich glaube, mit jedem weiteren Plan, den wir gemacht haben, wurde es ein bisschen realistischer. Und wir neigen auch immer noch dazu, glaube ich, oder zumindest wir planen sehr optimistisch und das ist auch, ich glaube, das ist auch weiterhin gut. Das werden wir auch beibehalten, aber es ist nicht mehr ganz so naiv, würde ich sagen.
Ich glaube, man kann dann immer retrospektiv eigentlich nochmal begutachten, eigentlich, wie schnell es dann doch ging. Wenn man das auch nochmal mit anderen Startups vergleicht, dann glaube ich, hatten wir schon extremes Glück, dass es jetzt so gekommen ist mit dem Healthcare Award und dass wir jetzt so schnell dann in den Markt auch starten können.
Aber jetzt zum Schluss haben wir immer noch so ein, zwei persönliche Fragen an euch. Und damit schließen wir dann auch den Podcast immer ab. Wir reden ja hier immer über das Thema Gesundheit. Was macht ihr morgens, um gesund in den Tag zu starten?
Ja, bei mir ist es das Glas Wasser. Ich weiß nicht, wie klischeevoll das ist, aber mir hilft das tatsächlich. Also zum Wachwerden, zu allem Feuchtigkeit fügen nach dem Schlaf. Ja, ich trinke generell sehr gerne Wasser. Also ich habe da sonst kein Problem mit, aber das morgens nochmal extra dran zu denken, erstmal einen großen Schluck oder ein ganzes Glas zu nehmen, finde ich super gut, kann ich jedem empfehlen.
Bei mir ist tatsächlich das Duschen. Ich muss aufstehen und dann sofort in die Dusche rennen. Ohne das hat der Tag für mich nicht richtig gestartet. Und es hilft mir auch gerade bei sehr vollgepackten Tagen, das einfach nochmal alles zu reflektieren, was heute wichtig ist, was ansteht und wo man seine Prioritäten draufsetzt. Und genau deshalb.
Und die zweite Frage ist, es schwirren ja immer ganz viele Gesundheitsmythen da draußen rum. Jetzt kann sich jeder von euch einen Mythos rauspicken und damit mal aufräumen.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Da gibt es ja sehr viele. Gerade auch, ich denke, glaube, wir bleiben beide im Ernährungsbereich, weil da gibt es ja auch noch mal extra viele oder gleich viele, wie auch immer, viele auf jeden Fall, zu viele. Ich würde gerne aufräumen das Thema um glutenfreie Ernährung. Und zwar, dass glutenfreie Ernährung nicht per se gesund ist oder gesünder ist als eine glutenhaltige Ernährung. Ich glaube, da gibt's den Mythos, dass viele Menschen denken, dass einfach gesund ist, wenn man sich glutenfrei ernährt. Die Regale im Supermarkt sind alle voll mit glutenfreien Produkten und irgendwie ist das so ein Trendthema geworden. Dabei gibt es natürlich Erkrankungen, für die das auf jeden Fall sinnvoll ist. Das will ich gar nicht sagen. Also wenn man eine Zöliakie hat oder eine Gluten- oder Weizensensitivität, Weizenallergie, dann ist das genau das Richtige und auch sehr hilfreich. Aber das sind tatsächlich nur sehr wenige Menschen. Also eine Zöliakie zum Beispiel, liegt bei ungefähr 1% die Prävalenz. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich vor den Regalen stehe, da sind sehr viele Menschen, die das einkaufen. Und das ist gar nicht so gesund in Bezug auf ja, irgendwelche Nährstoffmängel, gerade in Bezug auf Ballaststoffe, Mineralstoffe und so weiter, wenn man, ich sag mal, einfach so ohne ärztlichen Rat darauf verzichtet. Und genau, da würde ich nochmal auf die ausgewogene Ernährung hinweisen und das aufklären.
Ja, bei mir ist es auch etwas, was, ja, finde ich super, dass es hier mal einen Platz findet. Genau, und zwar geht es darum, Käse ist ja ein Milchprodukt, ja, kennt jeder. Und viele Leute denken, dass Käse Laktose enthält, weil es ja ein Milchprodukt. Aber ist tatsächlich gar nicht so. Und zwar ist es so, dass die meisten Käse, also alles, was irgendwie schnittfest ist, ja, ist so lange gereift. Und tatsächlich die Bakterien haben das zum großen Teil eben umgewandelt. Und so, dass eben in den meisten Käse überhaupt keine Laktose oder wenn dann nur in sehr, sehr geringen Mengen noch vorhanden ist, so dass der meiste Käse, also gerade sowas wie Parmesan oder ja, aber auch Edamer oder langgereifter Gouda, eigentlich so gut wie laktosefrei ist und auch von Leuten mit einer Laktoseintoleranz auch gut verzehrt werden kann, ohne dass dabei eigentlich Probleme auftreten sollten. Was auch dazu kommt noch, ist zum Beispiel das Thema Butter. Ja, Butter ist eigentlich auch so lange, also enthält eigentlich auch keine Laktose. Trotzdem gibt es aber laktosefreie Butter zu kaufen. Ja, da ist stellt man sich natürlich wieder die Frage, ja, hat da die Marketingmaschinerie gut gearbeitet? Ja.
Gut, es gibt ja auch geschälte Bananen, die wieder verpackt sind, aber lassen wir das. So, genau, aber in die Richtung geht es. Also, wir halten fest, ne? Jeder schaut ein bisschen genauer hin beim Thema Ernährung und kann man jederzeit nicht nur zum Jahresanfang umsetzen, ne? Also auch ganz klar. Wir sagen erstmal vielen lieben Dank für eure Zeit, für die Einblicke in eine spannende Lösung, sind auch gespannt, wie eure Reise weitergeht. wo die Reise euch hinführt, mit welchen Partnern ihr noch zusammenarbeitet und wo wir euch dann wiedersehen. Und die letzte Frage ist immer an unsere Gäste. Zum einen, wenn man mehr über euch und eure App und eure Lösung erfahren möchte, vielleicht auch mal sich das Programm angucken. Wo kann man das tun? Wo findet man euch am besten? Und vor allem, wer darf oder sollte sich unbedingt bei euch melden, wenn er jetzt hier zuhört?
Genau, also ich würde sagen, grundsätzlich alle, die irgendwie ja, Interesse haben am Produkt, wie du es gesagt hast, oder die betroffen sind oder natürlich einen Betroffenen kennen. Da haben wir auch mal eine ganz coole Umfrage, oder so cool ist es gar nicht, eher erschreckend, aber eine Umfrage gemacht, dass 9 von 10 Personen entweder selbst betroffen sind oder einen Betroffenen kennen. Das heißt, hier hört bestimmt jemand zu, der von Unverträglichkeiten betroffen ist. Also da auf jeden Fall können wir auf unsere Webseite verweisen oder auch. Genau, wenn es jetzt an uns beide persönlich geht, wir sind beide auf LinkedIn aktiv, da kann man uns erreichen. Wir bauen zudem gerade unseren Instagram-Kanal auf, das heißt, da mal gerne mal vorbeischauen. Gibt es auch ein paar spannende Ernährungstipps. Vielleicht müssen wir die Kategorie Ernährungsmythen aufgeklärt nochmal hinzufügen. Da gibt es, glaube ich, noch viel Gesprächsbedarf. Aber genau, Webseite, LinkedIn, Instagram, da findet man uns.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit. Waren nicht nur, was die Mythen angeht, sehr spannende Insights dabei. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche nochmal in einer Quick-Tipp-Folge.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Danke sehr.
Danke für eure Zeit.